MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MENA-Talk. Mein Name ist Jasmin Arimi, ich bin Journalistin bei MENA-Watch und unser heutiger Gast ist Jörg Renzmann. Er ist Politikwissenschaftler und der Leiter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Nordrhein-Westfalen, kurz RIAS. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren in der Antisemitismusforschung, berät Politik, Zivilgesellschaft und entwickelt auch Bildungs- und Aufklärungsangebote gegen Antisemitismus. Lieber Herr Renzmann, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne. Hallo.
Hallo. Herr Renzmann, RIAS NRW hat den Jahresbericht für 2025 vorgelegt. Es gibt 1102 dokumentierte antisemitische Vorfälle. Das ist ein Höchststand. Was ist denn für Sie die zentrale Botschaft dieses aktuellen Berichts?
Ja, es ist so, dass wir einfach keinerlei Entwarnung geben können. Die Anzahl antisemitischer Vorfälle bleibt in unserem ja bevölkerungsreichsten Bundesland ganzjährig leider auf einem sehr hohen Niveau. In Nordrhein-Westfalen vergeht, so müssen Sie sich das vorstellen, statistisch gesehen kein Tag, an dem es nicht zu drei antisemitischen Vorfällen kommt. Antisemitismus ist also nach wie vor eine akute Bedrohung für Jüdinnen und Juden sowie für die Demokratie in der Bundesrepublik. Dr. Matut, die Direktorin der Alten Synagoge bei uns in Essen, hat in ihrem Vorwort für unseren Bericht formuliert, Zitat, nach dem Massenexodus französischer Jüdinnen und Juden der letzten Jahrzehnte stellt sich die Frage, wird es in Deutschland genauso kommen? Wird, was vertrauensvoll begann, ein Gastspiel werden? Zitat Ende. Und das ist die zentrale Frage, die unser Bericht nahelegt.
Was bedeutet denn der Anstieg und was sagt vor allen Dingen dieser Anstieg auch über die Lage in Nordrhein-Westfalen ganz explizit aus?
Seit Jahren ist Antisemitismus auch in Nordrhein-Westfalen ein wachsendes, gerade nicht abstraktes Phänomen. Wir beobachten das auch nicht erst. Seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Tag des genozidalen Angriffs, einer vernichtungsantisemitischen Terrororganisation auf Israel also. Seitdem aber fungiert die Projektionsfläche Israel als eine durchgängige Gelegenheit, sich antisemitisch zu äußern. Der arabisch-israelische oder palästinensisch-israelische Konflikt ist dabei die Gelegenheit, Antisemitismus offen oder kodiert zu äußern. Der Konflikt ist also nicht Ursache oder Grund für antisemitische Ressentiments oder teils auch schon geschlossene Weltbilder, sondern liefert den Anlass. Wir hatten schon eindeutig antisemitisch motivierte Äußerungen und Rechtfertigungen antisemitischen Terrors am Tag des 7. Oktober selbst, also vor Maßnahmen der IDF im Gazastreifen.
RIAS NRW dokumentiert ja seit 2022 antisemitische Vorfälle. Damals waren es im Schnitt ungefähr 5 Vorfälle pro Woche, was ja auch nicht wenig ist. Aber wenn wir uns die Entwicklungslinien dazu mal näher anschauen, seit Beginn Ihrer Arbeit, was würden Sie da sagen?
Ja, wie gesagt, es sind heute, wie gerade gesagt, 3 Vorfälle am Tag. Und da ist das Dunkelfeld, das sogenannte Dunkelfeld, noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, sicher bleibt vieles im Verborgenen, weil die Menschen oft aus Scham schweigen. Insgesamt sehen wir vor allem mit Sorge, dass sich Motive des Israel-bezogenen Antisemitismus mit denen eines Post-Shoah-Antisemitismus, das heißt eines Antisemitismus, der sich aus der Leugnung oder Banalisierung der Präzedenzlosigkeit der Shoah speist, wechselseitig durchdringen. Und das wiederum sollte wichtige Rückschlüsse für Bildungsformate zulassen, wenn sie über Entwicklungslinien sprechen. Die Erinnerungsabwehr und die Gleichsetzung Israels mit dem Nationalsozialismus sind zentrale Motive der Delegitimierung des israelischen Staates. Die Bedeutung eines wehrhaften israelischen Staates als Schutzraum für Jüdinnen und Juden, als eine der Konsequenzen aus der Shoah, wäre zu vermitteln, wie das übrigens auch der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, bei einer zentralen Gedenkveranstaltung mit mir am 27. Januar in Dortmund gefordert hat. RIAS Nordrhein-Westfalen dokumentiert im Jahr 2025 mehr Vorfälle, die gewaltvoller, bedrohlicher und enthemmter waren. Und dazu gehören leider auch die Tatsache, dass wir solche Vorfälle gerade auch an Bildungseinrichtungen feststellen müssen, auch im Jahre 2025. Die Bildungseinrichtungen gehören damit zu den von uns in Nordrhein-Westfalen am häufigsten dokumentierten Tatorten. Und darunter sind Grundschulen, weiterführende Schulen und Hochschulen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass die Angriffe gewalttätiger und bedrohlicher sind. Woran wird das genau festgemacht? Also woran kann man das konkret erklären und festmachen?
Ein bedeutender Anteil dieser eben von Ihnen zitierten motivierten Angriffe erfolgte, und das ist sehr wichtig zu wissen, gerade im öffentlichen Raum, gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Israel-solidarischer oder antisemitismuskritischer Mahnwachen am Rande von Demonstrationen, Kundgebungen oder Vorträgen. Im Oktober 2025, um Ihnen mal ein konkretes Beispiel zu nennen, das ist sicher immer interessant, wurde ein Fotojournalist von einem Kundgebungsteilnehmer einer israelfeindlichen Kundgebung angegriffen. Der Täter beleidigte den Fotografen antisemitisch und schlug ihm anschließend gegen die Schläfen. Der Betroffene erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Hüftprellung. Der Angriff wurde von einem Polizeibeamten beobachtet, der Hilfe leistete, Anzeige, auch das wichtig in diesem Kontext, wegen Körperverletzung und Volksverhetzung wurde erstattet. In 12 der von uns dokumentierten Fällen wurden Betroffene auf offener Straße angegriffen. 6 dieser Angriffe registrierte RIAS NRW in Bildungseinrichtungen, davon jeweils 2 an Grundschulen, weiterführenden Schulen und Hochschulen. Und, besonders wichtig, in 5 Fällen wurden Betroffene im öffentlichen Personennahverkehr angegriffen, jeweils 3 im privaten Wohnumfeld und in öffentlichen Grünanlagen.
Antisemitismus tritt ja bedeutend enthemmter auf, als es das die letzten Jahre oder beziehungsweise vor dem 7. Oktober passiert ist. Kann man da schon von einer Normalisierung sprechen, dass man sich da auch immer mehr traut, einfach sich antisemitisch zu äußern?
Ich würde sagen, Sie haben es angedeutet, wie gesagt, es tritt enthemmter auf. Und ich würde eindeutig Ja von einer Normalisierung sprechen. Davon geht auch die internationale Antisemitismusforschung aus. Nach dem genozidalen Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 wurde der Judenhass zu einer normalisierten Realität. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht in seinem jüngst veröffentlichten Lagebild der jüdischen Gemeinden in Deutschland 2026, das ist jetzt noch nicht so lange her, diese Publikation, in dem die Sicherheitslage und das Sicherheitsempfinden der jüdischen Gemeinden abgefragt und ausgewertet werden, von einer neuen Normalität und einer Normalisierung der Bedrohung. Wissen Sie, Antisemitismus war im Post-Shoah-Deutschland, und zwar weder die Bundesrepublik betreffend noch die DDR, je komplett verschwunden. Und unter anderem das Buch Terror gegen Juden von Ronen Steinke dokumentiert dies sehr eindeutig. Doch sollten wir erkennen, dass der Antisemitismus heute, vor allem im Gewand des Antizionismus oder israelbezogenen Antisemitismus, besonders gefährlich auftritt. Hier wird das Unsagbare, das Ausleben von Antisemitismus gleichsam erlaubt, die zeitgemäße, gesellschaftlich eher tolerierte Form antijüdischen Hasses ist eben der israelbezogene. Und ich möchte sagen, das wissen wir, aber es gehört auch manchmal betont, ein Angriff auf eine Synagoge ist genuin antisemitisch, auch wenn er mit angeblich politischen Motiven rationalisiert wird.
Sie sind ja auch im engen Austausch mit der jüdischen Gemeinde, mit jüdischen Menschen in NRW. Was bedeutet das denn auch konkret für die jüdischen Menschen in NRW, dass der Anstieg weiter voranschreitet und dass es auch immer mehr bedrohliche Vorfälle gibt? Gibt es da verschiedene Maßnahmen auch zur Sicherheit, die notwendig geworden sind? Was kennen Sie da so für persönliche Erfahrungsfelder auch?
Zum einen, und ich bin dankbar für diese Frage, ist diese Frage des Sicherheitsempfindens, des Sicherheitsgefühls für Jüdinnen und Juden, zunächst mal ganz individuell gesprochen, ein ganz bedeutsamer Faktor, den wir immer sehen sollten. Und entsprechend sollten, und das passiert ja auch, Sicherheitsmaßnahmen eben auch sehr konkret vor allem unterstützt werden von Seiten des Staates. Es ist eine genuin staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jüdisches Leben in der gesamten Bundesrepublik, letztlich natürlich auch global, gesichert wird und mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen auch entsprechend ausgestattet wird. Dazu gehört einfach zu wissen, dass Antisemitismus eine Alltagserfahrung ist, gerade jetzt im Rahmen dieser, nennen wir es, neuen Normalität. Eine Alltagserfahrung also ist und sein kann. Dass Jüdinnen und Juden genau überlegen, ob und wann sie Veranstaltungen besuchen, etwa an Universitäten und Hochschulen. Selbstverständliche gesellschaftliche Teilhabe ist extrem gefährdet, wenn nicht teils unmöglich geworden. Damit steht logischerweise die Demokratie selbst in Gefahr. Der Geschäftsführer der Synagogengemeinde in Köln, Dr. Osterer, hat auf unserer Pressekonferenz zum Jahresbericht ausgeführt, dass nach einer Befragung der Gemeinde selbst über 30% der Gemeindemitgliederinnen und Mitglieder, das müssen Sie sich mal vorstellen, aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu Veranstaltungen eben der Gemeinde kämen. Jüdisches Leben verlagert sich also sicher mehr ins Private, ins Unsichtbare. Und ohne Ängste schüren zu wollen, gehört es einfach festzustellen, dass die Angriffe eben auch im privatesten Wohnumfeld zugenommen haben. Die eigene Wohnung sowie Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Universitäten sollten gerade Orte sein, an denen Menschen sich sicher fühlen können. Das ist einfach unser Rückzugsraum, ohne Angst vor Angriffen oder Übergriffen haben zu müssen. Und nach antisemitisch motivierten Angriffen, gerade in diesen Bereichen im Wohnumfeld, kann ja die Gefahr eines möglichen erneuten Angriffs als ständig präsent wahrgenommen werden, was besonders tiefgreifende Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Betroffenen hat.
Viele Menschen kennen euch ja als Meldestelle, RIAS NRW in dem Fall, für den Bereich NRW. Was passiert denn konkret, wenn ein Fall bei Ihnen gemeldet wird? Können Sie da vielleicht ganz kurz mal so auf den Ablauf eingehen, wie sich die Betroffenen vielleicht auch melden? Einmal ganz kurz vielleicht für die Transparenz und fürs Verständnis, einmal kurz die Arbeit hinter RIAS erklären.
Ja, das kann ich gerne machen. Wenn bei uns eine Meldung ankommt über verschiedene Kommunikationswege, sei es online, per Telefon, per E-Mail, wie auch immer. Wir haben ja ein zentrales Meldeformular über www.rias-nrw.de, das selbsterklärend und im Grunde auch mit wenig Aufwand ausgefüllt werden kann. Wenn also eine solche Meldung bei uns ankommt, dann versuchen wir sie zunächst einmal so schnell wie möglich, natürlich abhängig vom Meldeaufkommen selbst, zu beantworten. Sie können sich leicht vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist, so zeitnah wie möglich zu antworten. Dann beginnt für uns, sozusagen fachlich gesprochen, der Prozess der Verifizierung einer Meldung, der für uns sehr wichtig ist. Bis wir den einzelnen potenziellen Vorfall als antisemitisch einstufen, müssen wir uns anhand unserer eigenen strengen, wissenschaftsbasierten Kategorien dessen sicher sein. Konkret heißt das, dass wir manchmal Rückfragen zum Vorfall selbst haben, danach, was tatsächlich wo artikuliert wurde. Wir möchten eben Politik und Zivilgesellschaft belastbare Analysen an die Hand geben, die erst recht zum politischen Handeln auffordern sollen. Die sich bei uns melden, vor allem nutzen die bekannten niedrigschnelligen Kommunikationswege und zunächst, und das ist für uns das Wichtigste, brauchen sie viel Empathie und Sensibilität. Die Betroffenen, die Meldenden müssen das Gefühl haben, dass sie uns vertrauen können, dass wir sie ernst nehmen und dass jede Meldung sorgfältig aufgenommen, bearbeitet und analysiert wird. Wir können dann, falls es gewünscht wird, ergänzend und immer in Übereinstimmung mit den Betroffenen schnell an Fachberatungen verweisen. Vielleicht wird der Wunsch dann nach psychologisch fundierter Beratung da angemeldet, wo es eventuell um direkte Bedrohungen oder um bereits erfolgte Gewalterfahrungen geht. Vielleicht ist auch juristische Expertise erwünscht. Es geschieht jedenfalls nichts gegen den Willen der Betroffenen und immer in Übereinstimmung mit ihnen. Der Ansatz einer betroffenen Perspektive, wie wir das nennen, ist einfach sehr, sehr wichtig für uns, weil die Betroffenen wissen und wissen sollten, dass sie bei uns gut aufgehoben sind im allerwörtlichsten Sinne, dass sie sich darauf verlassen können, ernst genommen zu werden und wir quasi am Ende Schlussfolgerungen aus ihren Erfahrungen ziehen werden, die wir versuchen, in konkretes Handeln unsererseits zu übersetzen. Das heißt, über den einzelnen potenziellen Vorfall hinaus, wir mahnen Konsequenzen für die Politik an, etwa das Schließen von Schutzlücken im Strafrecht betreffend, um Ihnen mal ein Beispiel zu nennen.
Was brauchen denn die Betroffenen in erster Linie als erstes? Also wie fangen Sie die auf?
Eben mit den Möglichkeiten dessen, die wir anzubieten haben, mit vor allem viel Sensibilität, mit viel Empathie. Wir haben, und das ist einfach unabdingbar, tatsächlich die Mitarbeitenden, ich selber, sehr viel und langjährige Erfahrungen damit, solche Vorfälle, solche Meldungen empathisch und sensibel aufzufangen, damit wir unsererseits ebenfalls eine Art Schutzraum bieten sollen. Dafür haben wir entsprechende Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel auch, das gehört mit zu unserer Arbeit dazu, ist vielleicht ja auch mal gut zu wissen, regelmäßig stattfindende Supervisionen, damit wir in der Lage sind, eben schnell, sensibel, gleichzeitig fachlich adäquat, wenn wir das so nennen wollen, auf eine solche Meldung, einen solchen Vorfall zu reagieren. Das Wichtigste ist für uns aber die Perspektive der Betroffenen. Wir arbeiten deshalb sehr eng mit Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen zusammen. In unserem konkreten Fall sind das die Einrichtungen der jüdischen Gemeinden Dortmund und Düsseldorf, Adira und Sabra. Das sind Beratungseinrichtungen, die nochmals speziell Sorge dafür tragen, dass Betroffene von Antisemitismus gut aufgehoben sind und gut beraten werden. Da hat sich eine sehr, sehr langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, seitdem wir in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Sie haben es angedeutet, seit 2022 bestehen diese Kontakte und sie sind sehr, sehr wichtig für unsere Arbeit. Der Fachbegriff dafür lautet Verweisberatung. Das heißt, wenn uns jetzt Betroffene vermitteln, dass weitere Beratung erwünscht wird, gewünscht wird, werden wir Sorge dafür tragen, dass vor allem ohne Umwege und sehr zeitnah dieser Beratungsbedarf über diese beiden Beratungseinrichtungen abgedeckt wird. Durch diese enge Verzahnung ist es möglich, die Betroffenen, wie wir denken, sehr gut aufzufangen und entsprechend Sorge dafür zu tragen, dass sie mit diesen sehr, sehr unangenehmen Erfahrungen, die jeder einzelne Vorfall darstellt, nicht allein gelassen werden.
Es gibt ja auch polizeiliche Statistiken zu antisemitischen Vorfällen. Trotzdem ist wahrscheinlich auch die Hürde, zur Polizei zu gehen, wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher, als sich bei euch zu melden. Und warum reicht gegebenenfalls diese polizeiliche Statistik auch gar nicht aus, um Antisemitismus im Bundesland zu verstehen oder nachvollziehen zu können?
Weil RIAS Nordrhein-Westfalen gerade auch Vorfälle unterhalb der sogenannten Strafbarkeitsgrenze analysiert und dokumentiert und wir damit einen wichtigen Teil eines gesamten Lagebildes Antisemitismus, wie man ja auch sagt, in Nordrhein-Westfalen beisteuert. Und zumal, Sie haben es angedeutet, ist ja auch so, es ist leider immer noch die Erfahrung von Betroffenen, dass sie sich nicht, sagen wir mal, in ausreichendem Maße an die Polizei dann melden, wenn es um eine potenzielle Strafbarkeit solcher Vorfälle geht. Da sehen wir immer noch einen gewissen Verbesserungs- und Nachholbedarf, was die Sensibilisierung auch von Polizeibeamten im Umgang mit Betroffenen angeht. Und dann ist es auch nach wie vor so, dass Antisemitismus im Rahmen dieser polizeilichen Eingangsstatistik, Sie haben ja die PMK angedeutet, also in der Erfassung zur Anzeige gebrachter Vorfälle überhaupt erkannt werden muss. Und RIAS NRW ist eine rein zivilgesellschaftliche Einrichtung, sehr wichtig, die gerade deshalb ein niedrigschwelliges Angebot an Betroffene oder auch Zeuginnen und Zeugen von Vorfällen macht. Und nichtsdestoweniger, auch das betonen wir gerne, ist, würden Sie jetzt beide sozusagen Statistiken, Daten, Analysen, Dokumente übereinander legen, ist beides eben relevant, um ein Lagebild noch belastbarer zu machen, vom Dunkelfeld ganz abgesehen, das immer mit berücksichtigt gehört.
In dem Bericht sind ja viele Vorfälle auch im alltäglichen Raum verlagert worden, also auf der Straße, in Bildungseinrichtungen, online, aber auch im direkten Wohnumfeld von Juden und Jüdinnen. Was bedeutet es denn für Betroffene, wenn Antisemitismus dann genau dort auftritt, wo man quasi eigentlich sich sicher fühlt oder eben diesen Safe Space hat, den man eigentlich dann in seinem Zuhause vermutet?
Ja, ist völlig richtig und ist auch es ist auch richtig, einen Fokus darauf zu legen. Deshalb, das darf ich sagen, finde ich die Frage sehr gut und angemessen. Es bedeutet eigentlich im Prinzip eine hohe Belastung im Alltag, ein gesteigertes Unsicherheitsgefühl, gerade in Räumen des privaten, vorgeblich sicheren Wohnraums. Wir hören also, dass sich Betroffene zunehmend isoliert fühlen, im Stich gelassen, vor allem, dass sie keine Solidarität seitens der Mehrheitsgesellschaft erfahren. Private Beziehungen, so kommt das auch bei uns an, gehen in die Brüche, weil Betroffene in der falschen Wahrnehmung ihrer Umgebung quasi als Repräsentanten des israelischen Staates, als quasi Stellvertreterinnen und Stellvertreter identifiziert werden. Da schwingt vieles mit, teils auch Unbewusstes, unter anderem die Vorstellung, dass Jüdinnen und Juden gerade nicht selbstverständlicher Teil der hiesigen Gesellschaft sind oder sein sollen. Das ist ein sehr altes antisemitisches Motiv, das einst auch, wir erinnern uns, Ignaz Bubis traf, als er sich für Geflüchtete in Deutschland einsetzte.
140 dieser Vorfälle sind allein aus Bildungseinrichtungen. Was sagt es denn jetzt gerade über die Schulen, Hochschulen, Lernorte aus und warum?
Schulen und Hochschulen sind, und das muss offen ausgesprochen werden, zu für Jüdinnen und Juden oft unsicheren Orten geworden. Historisch ist auch das nichts Neues. Der gebildete Antisemitismus, von dem Professorin Monika Schwarz-Friesell spricht, ist vielleicht eine der größten Gefahren und ist keineswegs nur für Studierende, sondern auch für jüdische Lehrende, was leicht mal vergessen wird. Die Akademie spricht mit einer Autorität und genießt häufig einen Vertrauensvorschuss auch da, wo beispielsweise die Legitimität des jüdischen Staates direkt oder indirekt in Frage gestellt wird, wo dies auf Kundgebungen, auch auf Hochschulgelände toleriert wird oder dem nicht wenigstens entschieden, laut, öffentlich und deutlich widersprochen wird. Und hinzu kommt, dass die antisemitische BDS-Kampagne, die ja eindeutige Verbindungen zur Terrororganisation hat, beziehungsweise von ihnen mitbegründet wurde, auch an Hochschulen stärker wird.
Was müsste sich da politisch und praktisch ändern, um das irgendwie wieder aufzufangen?
Ja, zunächst einmal und grundsätzlich die Fähigkeit, Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen überhaupt zu erkennen und dagegen laut und vernehmlich zu intervenieren. Dann die Institutionalisierung von eben Bildungsmodulen, die sich etwa in der Lehramtsausbildung, ich möchte sagen, verpflichtend mit der Reflexion aller Erscheinungsformen von, vor allem aber mit dem israelbezogenen Antisemitismus auseinandersetzen. Dazu gehören auch mindestens Grundkenntnisse von Fakten zum Verlauf des arabisch-israelischen Konflikts. Das ist einfach unabdingbar, um interessegeleiteten, einseitigen Narrativen entgegenzutreten, um damit überhaupt einigermaßen sprech- und urteilsfähig zu sein. Dazu zählt gerade an Universitäten, Hochschulen, auch Kunst- und Musikhochschulen, das ist ein Bereich, den wir dringend auch etwas stärker noch in den Fokus nehmen sollten, was Antisemitismus dort angeht, dass also diese Einrichtungen Antisemitismusbeauftragte einrichten sollten, die, und das ist aus unserer Sicht sehr, sehr entscheidend, das Vertrauen der jüdischen Studierenden und Lehrenden genießen und ihrerseits möglichst breite Kenntnisse und Expertise über Antisemitismus haben sollten. Dieses von mir angesprochene Vertrauen von jüdischen Studierendenvertretungen. Bundesweit gibt es ja die jüdische Studierendenunion in Deutschland. Wir in Nordrhein-Westfalen haben den jüdischen Studierendenverband bei uns. Dieses Vertrauen ist eminent wichtig, damit diese Antisemitismusbeauftragten überhaupt Ansprechpartnerinnen und Partner sein können, wenn ihnen Vorfälle von Seiten der Primärbetroffenen zu Gehör kommen. Das unterstützen wir natürlich gerne. Wir haben ja selber einen Ansprechpartner, die Zentrale Beratungsstelle gegen Antisemitismus an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir versuchen möglichst ein breiteres, in Zukunft noch breiteres Netzwerk von denjenigen aufzubauen, die ein starkes Interesse daran haben, den Antisemitismus an Hochschulen wirklich nachhaltig nicht nur zu thematisieren, sondern auch zu bekämpfen. Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass die Landesrektoren bei uns in Nordrhein-Westfalen nach wie vor und deutlich Stellung gegen Antisemitismus beziehen. Dazu gehört übrigens auch ein ganz eindeutiges Bekenntnis der Universitäten, der einzelnen Hochschulen, Musik- und Fachhochschulen zur AIRA-Definition zu Antisemitismus, damit klar ist, wo die einzelne Universität und Hochschule sich hier positioniert und steht. Das kann eigentlich keine größere Problematik sein. Die AIRA-Definition ist breit anerkannt. Das Gerücht über diese AIRA-Definition, dass sie angeblich Kritik an israelischem Regierungshandeln verbietet, ist schlicht und einfach interessegeleiteter Unsinn. Und also bestehen hier überhaupt keine Bedenken, die AIRA da auch einzusetzen, wo sie eine wichtige Maßgabe wäre, um sich zu orientieren und damit Stellung gegen Antisemitismus an Universitäten zu beziehen.
RIAS unterscheidet ja verschiedene Erscheinungsformen von Antisemitismus. Sie haben ja gerade schon eingangs gesagt, das ist ja insbesondere der israelbezogene Antisemitismus. Welche Formen begegnen Ihnen aber trotz allem in NRW nochmal ganz konkret verstärkt seit dem 7. Oktober?
Ja, zunächst mal ist es tatsächlich so, und ich finde, das kann man manchmal auch ruhig und nicht genügend betonen, der israelbezogene selbst, der tatsächlich die virulenteste Erscheinungsform von Antisemitismus überhaupt ist, häufig und auch in Nordrhein-Westfalen bei uns verbunden mit dem, wie gesagt, sogenannten Post-Shoah-Antisemitismus, also Formen des Antisemitismus, die entweder die Präzedenzlosigkeit der Shoah, die Shoah selbst, komplett leugnen oder trivialisieren und banalisieren. Die Verbindung aus beidem ist eine sehr häufige Erscheinungsform. Sie wissen, Antisemitismus, Vorfälle von Antisemitismus treten häufig nicht als alleinige, als singuläre Erscheinungsform von Antisemitismus auf, sondern häufig verbunden mit anderen Formen von Antisemitismus. Sehr besorgt uns auch nach wie vor das sogenannte Othering. Ich hatte es im Grunde schon ein klein wenig angedeutet, also Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft, dass Jüdinnen und Juden als andere imaginiert, vorgestellt, nicht zu unserer Gesellschaft dazugehören, sondern ausgegrenzt werden, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Immer noch und nach wie vor wichtig ist eine weitere, eine dritte Erscheinungsform oder vierte Erscheinungsform von Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus, wie wir das nennen, das sind im Grunde Äußerungen von Antisemitismus, die auf Verschwörungsmythen hinauslaufen, die Verschwörungsmythen zum Kern dieser Form von Antisemitismus haben, vor allem und natürlich auch seit Jahrhunderten traditionell in immer wieder neuen Formen erscheinend, das Phantasma einer jüdischen Allmacht, einer jüdischen Weltverschwörung, die Vorstellung also, dass Jüdinnen und Juden oder auch der Staat Israel, hier verstanden als jüdisches Kollektiv, so viel geheime Macht hätten, dass sie die Geschicke der Weltpolitik lenken. Sehr interessant dabei ist, dass Antisemitismus häufig als eine Art Klammer, als Brücke funktioniert, verbunden ist mit Rassismus, mit Frauenfeindlichkeit. Ich möchte erinnern an den Täter von Halle beispielsweise. Er hatte ein geschlossenes oder hat ein geschlossenes antisemitisches Weltbild und inkludiert dabei gleichzeitig extrem frauenfeindliche Vorstellungen und rassistische Vorstellungen. Hier ist Antisemitismus ein wichtiges Bindeglied, quasi das Dach, unter dem sich weitere Formen, wie man sagt, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit artikulieren.
Deswegen arbeiten Sie ja auch eng mit Adira und Sabra zusammen. Vielleicht möchten Sie ganz kurz was zu den beiden Organisationen sagen. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Und Sie haben ja gerade schon so ein bisschen erklärt, warum das auch für Betroffene wichtig ist, eben weil ganz viele Ismen dann ineinandergreifen. Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Sexismus dementsprechend. Wie kam es dazu?
Diese Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit existiert eigentlich seitdem wir, wie wir sagen, unsere operative Tätigkeit im Frühjahr 2022 aufgenommen haben. Wir wurden ja und werden auch nach wie vor, und das ist von wirklich sehr großer Bedeutung aus verschiedenen Gründen, von den großen jüdischen Landesverbänden in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Und insofern ist es wichtig, sowohl, und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, eine Sorge, das pflegen wir natürlich sehr, dass wir sehr eng mit den einzelnen jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zusammenarbeiten. Es gibt dort immer wieder einen sehr vertrauensvollen Austausch. Das ist nicht nur sozusagen funktional für uns wichtig, damit immer klar ist auch, dass jüdische Betroffene bei uns vertrauensvoll Vorfälle melden können, sondern natürlich möchten wir diese Kontakte auch schlicht und einfach pflegen aus Gründen einer prinzipiellen Solidarität. Wir können hier sehr gut zusammenarbeiten, denke ich, und Sabra und Adira nun nochmal darauf zurückzukommen, als spezialisierte Einrichtungen der jüdischen Gemeinden in Dortmund und Düsseldorf haben eben die Aufgabe, Menschen in Fällen von Antidiskriminierung, auch von antisemitisch motivierter Diskriminierung, im Übrigen auch im Falle von Sabra bei rassistischer Diskriminierung potenzieller, zu beraten, ihnen einen Halt zu geben. Deshalb ist für uns diese Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Vielleicht wissen Sie, dass wir von Zeit zu Zeit auch gemeinsame politische Erklärungen dort in den öffentlichen Raum an die Politik adressiert stellen, damit klar wird, dass wir in wirklich sehr sinnvoller Weise auch gemeinsam auftreten, wo es darum geht, unsere jeweilige Arbeit auch erlaubterweise kontinuierlich zu fördern und damit überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, damit ein solch umfassendes Angebot an Beratungen auch beständig erweitert und gepflegt werden kann.
Was müsste sich denn jetzt aktuell gesellschaftlich ändern, damit die Zahlen nicht einfach weiter steigen? Gefühlt, wenn man in dem Bereich tätig ist, auch im Journalismus, hat man irgendwie das Gefühl, dass da wirklich der Boden langsam bröckelt und man das gar nicht mehr so wirklich handhaben kann. Wie würden Sie das einschätzen?
Was Sie andeuten, dem kann ich leider, kann man ja auch nur sagen, tatsächlich zustimmen. Wir hatten es ja vorhin schon mal angedeutet. Es ist sehr wichtig, diesen Begriff tatsächlich auch ernst zu nehmen. Das heißt, die breite gesellschaftliche, ich betone breite gesellschaftliche Normalisierung von Antisemitismus über alle politischen und gesellschaftlichen Milieus hinweg. Wir haben es hier nicht nur mit einem einzigen gesellschaftlichen Segment zu tun, Vorstellungen etwa, die davon ausgehen, der Antisemitismus sei ein sogenanntes allein importiertes Problem von außerhalb, gehen einfach in die Irre. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches, jahrhundertealtes Problem mit einer sehr langen Tradition. Und gerade jetzt, darauf zielt ja Ihre Frage, sind wir an einem Punkt angelangt, wo man sich unmittelbar die Frage stellt, was muss noch geschehen, damit möglichst schnell, möglichst präzise, möglichst umfangreich nochmals Maßnahmen geprüft und da, wo notwendig, neu eingeleitet werden, die dieser virulenten Bedrohung unserer Demokratie entgegenstehen. Das heißt, Antisemitismus müsste in all seinen Formen weithin und stärker als bisher aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, regelrecht geächtet werden, als das verstanden werden, was er ist. Eine akute Bedrohung in erster Linie für jüdisches Leben und unsere Demokratie. Eine Bedrohung für ein Post-Shoah-Deutschland, das eine Verpflichtung zur Sicherheit und Sicherung jüdischen Lebens nicht zu einer abstrakten Frage macht, sondern zu einer konkreten, individuellen Verantwortung aller, unabhängig von Milieu oder Herkunft. Und zugleich gehört dazu, Maßnahmen einzuleiten, primär und vor allem im Bildungsbereich, die die Fähigkeit zu abstraktem Denken fördern. Das mag sich vielleicht so ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter anhören, aber abstraktes Denken ist sehr wichtig, um gesellschaftliche Mechanismen erkennen zu können, in falsche Personifizierungen nicht etwa zu verfallen. Und gleichzeitig, und damit zusammenhängt, gehört vermittelt, was Präzedenzlosigkeit der Shoah, dieses nationalsozialistischen Massenmordes an den europäischen Jüdinnen und Juden, eigentlich meint. Nämlich das Erinnern an auch die jüdischen Opfer der Shoah, damit dieses Erinnern an die jüdischen Opfer der Shoah nicht verschwindet oder aufgelöst wird, zugleich erkannt wird, auch das ein, wenn Sie jetzt so wollen, wichtiger dritter Punkt, dass Israel, wie Diana Matut es formuliert hat, Zitat, für viele Jüdinnen und Juden einmal mehr zum gefühlten Garanten ihrer Sicherheit, Zitat Ende, wird.
Was nehmen Sie denn persönlich aus dem Jahresbericht 2025 für NRW mit?
Ich persönlich nehme mit, Netzwerke gegen Antisemitismus noch stärker zu machen. Die Arbeit, das Engagement gegen Antisemitismus womöglich nochmals zu intensivieren. Diejenigen Gruppen, Initiativen, Parteien, die sich gegen Antisemitismus engagieren, sollten zielorientiert noch stärker zusammenrücken, ihre Arbeit noch stärker womöglich aufeinander abstimmen, und zwar auf alle gesellschaftlichen Teilbereiche bezogen. Dazu gehört auch, wo immer es möglich ist, Antisemitismus vor allem öffentlich in einer Positionierung hart zu kritisieren, weiterhin laut und deutlich auszusprechen, was ist.
Danke für die klaren Einordnungen und den Überblick auch über den Jahresbericht NRW, die aktuelle Situation, Herr Renzmann.
Gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den MENA-Talk auf YouTube oder Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Weitere Analysen, Hintergrundberichte und Interviews auch zur Ihrer Definition mit Andreas Stahl finden Sie gerne hier in den Verlinkungen und auch generell auf unserer Seite MENA-Watch. Mein Name ist Jasmina Remy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom MENA-Talk. Danke.
MENA-Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA-Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.